Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Ein Thema, vier Facetten und dieses Thema ist ein ziemlich großes, das Glück. Ich bin Martin Böttcher und wir machen uns also in dieser neuen Folge des Echtzeit-Podcasts auf die Suche nach diesem Glück. Das wird uns in Kontakt mit Drogen bringen. Wir spielen Lotto, wir lassen uns das Glück in einer Art Schule beibringen und wir lachen, lachen, lachen. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack. Nicht aufs Lachen, sondern auf die Sendung insgesamt.
Wenn du Glück hast, wirst du glücklich.
Der Begriff Glück bezeichnet einen positiven, innerlich empfundenen Zustand oder ein äußeres günstiges Ereignis.
Ja, was ist eigentlich so das Wichtigste in unserem Leben?
Happiness. Aber bei Alkohol hält das halt so nur eine Minute. Und bei G bist du halt eine Stunde permanent mit diesem einen kurzen Glücksgefühl.
Wenn ich im Lotto gewinne, lösen sich alle meine Probleme in Luft auf. Und ich bin glücklich.
Wir leben in der großen Illusion der Gesellschaft, dass Sinn dadurch entsteht, dass man möglichst viele Glücksmomente hat.
Wir jagen also dem Glück hinterher, was dringend notwendig ist. Denn im World Happiness Report, da liegt Deutschland gerade mal auf Platz 17. Woran sieht man eigentlich, dass jemand glücklich ist? Am ehesten vielleicht, wenn jemand lacht. Kinder lachen laut Statistik 400 Mal am Tag. Wir Erwachsenen nur noch rund 15 Mal. Dabei ist Lachen gesund. Wer lacht, der schüttet Glückshormone aus. Wenn man sich Fotos von früher und heute ansieht, dann fällt auf, Gelächter ist mittlerweile sehr viel weiter verbreitet als noch früher. Aber warum lachen wir heute mehr als früher? Sind wir glücklicher? Matthias Finger versucht, die Konjunktur des Lachens auf Bildern zu erklären.
Ans Windeln wechseln beim Nachwuchs habe ich keine sonderlich positive Erinnerung. Doch die Mutter auf dem Foto lacht herzhaft, obwohl sie mit Exkrementen hantiert. Mittlerweile müssen wir auf Bildern lauthals lachen, so als wäre gerade etwas Saukomisches passiert. Wow, die Leute auf deinen Fotos, die lachen ja schon alle krass, oder?
Ja, würde ich sagen, weil über dieses positive Lebensgefühl, was das Bild ausdrückt, einfach in so eine zufriedene Welt versetzt wird.
Erklärt Fotograf Olaf Tietje beim Zeigen seiner Bilder. Gemeinsam mit dem Sohnemann spielt ein Vater, beispielsweise mit Bauklötzen, und schüttet sich aus vor Lachen.
Dann versucht man, die immer zu motivieren, zu animieren, die Assistenten, die Stylisten, die einfach immer gute Laune verbreiten müssen, damit man zu den Bildern kommen.
Dabei war das Lachen in der Fotografie lange verpönt. Beim Betrachten alter Bilder fällt das meiner Freundin sofort auf.
Deine Oma und dein Opa schauen auf dem Hochzeitsfoto auch nicht gerade happy aus, oder?
Naja gut, die haben ja auch im Krieg geheiratet. Außerdem war die Belichtungszeit damals so lang, dass man ewig regungslos dastehen musste. Mit einem Lächeln im Gesicht geht das nicht so einfach, glaube ich.
Zudem orientierte sich die Fotografie lange an der Kunst des gemalten Porträts. Im Mittelalter galt Gelächter als Teufelswerk, ein Zeichen von Trunkenheit, Irrsinn und Kontrollverlust. Nicholas Jeeves von der Cambridge School of Arts.
In den letzten 500 Jahren war das Porträt eine große Seltenheit. Diese Irre widerfuhr einem normalen Menschen höchstens einmal im Leben. Da wollte niemand bis in alle Ewigkeit erinnert werden als derjenige mit dem riesigen Grinsen.
Mit schnelleren Belichtungszeiten schafft es das Lächeln dann doch aufs Foto, über die Werbung. Die Botschaft: Konsum macht fröhlich. Deshalb sei Lachen auch Betrug am Glück, fand noch Adorno. So lässt sich einfach alles verkaufen, erklärt Lachforscher Rainer Stollmann.
Lachen ist eine relativ leichte Form für Momente, die Realität zu negieren und glücklich zu sein. Und deshalb sind lachende Gesichter so attraktiv. Der lachende Mensch ist der Mensch in seinem liebenswertesten Zustand. Alle lieben lachende Menschen.
Das Dauerlächeln der Reklame kopieren wir auch im Privaten und steigern es evolutionär zum immerwährenden Lachanfall in unseren Fotos.
Alle sollen wissen, was für ein tolles Leben du führst oder zumindest führen könntest, falls dein Leben gar nicht so toll ist. Die sozialen Medien sollen mehr von uns zeigen. In Wirklichkeit aber verstecken sie viel. Keiner möchte Fotos aus dem Urlaub posten, auf denen wir betrübt aussehen.
Mit modernen Handys gelingen sensationell gute Schnappschüsse und inszenierte Lachorgien. Ob das Gelächter wirklich echt ist, wissen wir nicht.
Im täglichen Leben erkennen wir das spontan intuitiv. Auf Fotos ist das naturgemäß schwerer. Da hören Sie nichts mehr, das ist ein abstraktes Lachen und das gilt nur für den Augenblick.
Das vorgetäuschte Lachen ist in all seinen Ausprägungen eine hohe Kunst, die allerdings trainiert werden kann.
Wenn du anfängst zu lachen und loslachst sozusagen, musst du dein Gesicht öffnen, so ein bisschen wie wenn du überrascht bist. Und dann gibt es halt so Übungen wie so angetippte Umlaute, also an, es, im, dass es gleich sozusagen vorne rausplatzt.
Erklärt Schauspielerin Susanne Heubaum. Seit längerem leben wir in entspannten Zeiten. Eine unüberschaubare Anzahl von Comedy-Formaten verstopft das Fernsehen. Wir haben das Lachen für uns entdeckt. Warum sollte sich das nicht auch in unseren Fotos widerspiegeln?
Das Glück, alle wollen es haben. Sie doch auch, oder? Aber wie nur wird man glücklich? Es gibt eine Organisation, die behauptet, dass sie uns mit einem 8-wöchigen Kurs glücklich machen kann. Action for Happiness. Scharlatane oder geniale Helfer? Das bespreche ich jetzt mit unserer Reporterin Katharina Kühn. Hallo.
Hallo.
8 Wochen geht der Kurs. Du hast schon 4 hinter dir. Halbzeit. Bist du schon glücklich oder musst du noch ein bisschen die Kursbank drücken?
Ach, ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg.
Mhm. Action for Happiness, ich habe vorher noch nie von denen gehört. Hat das einen bestimmten Grund, warum gerade da, vielleicht hat es ja auch noch eine Therapie zum Beispiel gebracht oder was sonst noch so auf dem Glücksmarkt angeboten wird?
Ja, da wird ja relativ viel angeboten. Aber ich dachte, ich gehe zu diesem Kurs, weil es da eine wissenschaftliche Begleitforschung gab. Unter anderem gab es die Universität Oxford, die herausgefunden hat, dass die Lebenszufriedenheit durch die Teilnahme an diesem Kurs stärker steigen kann, als wenn man einen Partner oder einen Job findet. Also auf einer Skala von 1 bis 10 ist die Lebenszufriedenheit der Teilnehmer im Schnitt um 1 Punkt gestiegen. Das kann also heißen, dass sich die psychische Gesundheit verbessert hat. Und auch das prosoziale Verhalten, also das bedeutet, dass die Teilnehmer danach eher bereit waren, anderen zu helfen. Und da dachte ich, eigentlich bin ich schon ganz zufrieden, aber das würde sich doch lohnen, da mal reinzuschauen.
Gerade wenn es so wissenschaftlich ist und tut uns vielleicht allen so ein bisschen besser, etwas mehr Mitgefühl in solchen Zeiten wie hier zu entwickeln. Wie läuft denn dieser Kurs ab? Das ist dann Frontalunterricht und mit Hausaufgaben, was es glücklich macht? Oder Gruppenspiele? Was macht man da?
Ja, also nicht ganz. Der Kurs heißt Exploring What Matters, also erkennen, was zählt. Und da wurde einerseits in diesen 4 Wochen, haben wir jetzt am Anfang kurz meditiert, dann wurden Videos gezeigt mit Expertinnen und Experten. Allerdings wurde die meiste Zeit wirklich diskutiert, also zu zweit, in kleineren Gruppen oder mit allen Teilnehmern. Das waren so 20, 25 Leute. Und da ging es dann auch gleich richtig zur Sache.
Ja, was ist eigentlich so das Wichtigste in unserem Leben? Ne? Was ist es, was uns irgendwie bereichert? Und da würde ich euch bitten, dass wir jetzt mal das Kursbüchlein auf der Seite 8 aufschlagen. Ihr findet da eine kleine Box wieder. Und schreibt einfach mal auf, was eurer Meinung nach das Wichtigste im Leben ist. Ja. Vielleicht so 2-3 Minütchen. Und denkt dran, es gibt kein richtig oder falsch.
Andere Fragen waren dann zum Beispiel, was machen gute Beziehungen aus? Wie können wir zum Beispiel bei der Arbeit glücklicher sein? Oder wie finden wir innere Ruhe?
Das sind ja Fragen, darüber sinnieren Philosophen, Philosophinnen schon mal ein ganzes Leben. Und die Antwort darauf kann man dann in ein paar Minuten wahrscheinlich nicht ausdiskutieren, oder?
Nein, aber hier wird halt ein Raum gegeben, dass man anfangen kann, drüber nachzudenken. Und ich hatte ja zum Beispiel bei dieser riesigen Frage nach dem Wichtigsten im Leben dann das Glück, zum Beispiel mit Nico in einer Gruppe zu sein, der dazu gleich relativ viel zu sagen hatte.
Also was mir sofort in den Kopf kam, war Perspektivwechsel und Einfühlungsvermögen, weil das, glaube ich, einfach die Grundlage dafür ist, dass wir anständig miteinander umgehen, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Ich habe dann noch Verbundenheit und Selbstliebe dazu genommen und klingt ein bisschen platt, aber Offenheit und Ehrlichkeit finde ich halt auch sehr schöne Eigenschaften.
Nico, einer der Teilnehmer, der mit unserer Reporterin Katharina Kühn auf der Suche nach dem Glück in einem Seminar, in einem Kurs namens Action for Happiness unterwegs war. Ich vermute mal, zu so einem Kurs gehen dann eher Menschen hin, die für solche Fragen grundsätzlich schon zugänglich sind und damit vielleicht auch schon halb auf dem Weg sich befinden zum Glück. Was sind das für Menschen gewesen, mit denen du da das Glück gesucht hast?
Ja, ich glaube schon, das waren Menschen, die generell Lust auf solche Diskussionen hatten und die eben auch sich dafür begeistern können, für ein friedliches Miteinander, sag ich mal. Christoph zum Beispiel war da.
Ich bin einfach neugierig gewesen, lerne gerne und habe mich vor einiger Zeit mal mit positiver Psychologie beschäftigt und war jetzt einfach gespannt zu sehen, wie das hier in dem Kurs praktisch umgesetzt wird.
Und ich hatte schon den Eindruck, dass da auch Leute eben waren, die sich noch nicht so glücklich fühlen, wie sie das gern hätten.
Es war für mich auch nicht einfach, heute herzukommen. Ich fand das sehr schwierig. Und ich wohne auf der anderen Seite der Stadt und ich habe immer wieder überlegt, traue ich mich? Ich habe dieses Bedürfnis nach Menschen und ich mag es nicht, alleine zu sein. Aber andererseits traue ich mich nicht, diese Hürde zu überwinden, jemanden anzusprechen.
Ich stelle mir das auch nicht so einfach vor, sich dann da so zu öffnen in so einer Gruppe vor 20 Leuten, sich so zu zeigen. Aber wir hatten es am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen. Es geht ja auch um diesen Umgang mit anderen und die Gesellschaft soll sich verändern.
Genau, der britische Ökonomieprofessor Richard Layard hat diese Organisation gegründet und er forscht eben auch seit Jahren zum Thema Glück. Und er hat 10 Schlüssel herausgearbeitet, die zu einem glücklicheren Leben führen sollen. Und da sind Dinge dabei, die wir uns wahrscheinlich schon denken können, also Sport treiben, immer wieder was Neues lernen, sich selber so akzeptieren, wie man ist. Aber da sind eben auch Dinge dabei, die sich ganz klar nach außen richten, also Gutes für andere tun, sich größere Ziele setzen, auf die man dann hinarbeitet, generell seinem Leben einen Sinn geben. Und deswegen werden in diesem Kurs dann eben auch solche Fragen besprochen, die sich nach außen richten. Also wie kann sich die Gesellschaft verändern, um mitfühlender zu sein? Wie können wir eine glücklichere Welt sogar erschaffen? Und eine der Kursleiterinnen, Franziska, erzählt hier, warum dieser Blick nach außen in diesem Kurs so wichtig ist.
Dass wir uns nicht nur auf uns selbst fokussieren, was in westlichen Kulturen so ein bisschen der Trend ist, dass wir versuchen, uns selbst zu optimieren und glücklicher zu werden, aber eben auch das auf die Gruppe und auf die Gesellschaft zu übertragen, sodass wir im Allgemeinen mitfühlender und achtsamer miteinander umgehen können. Und die Idee ist auch, dass Glück und Fürsorge so ein bisschen ansteckend ist und sich verbreitet und wir allgemein eine gesündere und glücklichere Gesellschaft aufbauen können.
Das haben auch Studien der Glücksforschung gezeigt, dass eben anderen helfen auch ganz praktische körperliche Auswirkungen haben kann. Also wenn halt die Glückshormone steigen, Stress reduziert wird, dann ist das für unsere Stimmung gut, aber es ist auch ganz einfach für den Blutdruck und dann halt für unser Herz hilfreich.
4 Wochen sind rum, die Hälfte. Hast du schon gemerkt, dass sich die Teilnehmer verändert haben?
Ja, also es gab in jeder Woche eine Aufgabe, die man sich gestellt hat, dass man etwas für sich tut oder für andere. Und in der nächsten Sitzung hat man sich dann darüber ausgetauscht, wie das so geklappt hat. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das etwas mit den Leuten macht, weil das können auch ganz kleine Beispiele sein.
Diese Woche zum Beispiel habe ich mir jetzt vorgenommen, mehr authentische Komplimente anderen zu geben und ich habe gerade schon das erste Kompliment verteilt.
Ich habe auch mit Joy gesprochen, einer anderen Teilnehmerin, ob sie schon eine Veränderung merkt.
Ich habe das Gefühl, ich gehe bewusster durch meinen Alltag. Ich finde es besonders schön, mir jede Woche wirklich Gedanken zu machen darüber, wofür ich dankbar bin und mich auch mit anderen darüber auszutauschen. Ja, und auch diese kleinen Meditationsübungen finde ich tatsächlich sehr schön.
Katharina, als ich gehört habe, wir sprechen über das Glück, da geisterte mir so die ganze Zeit im Kopf so rum, es gibt so einen Satz, der angeblich, glaube ich, von Buddha stammt. Es gibt keinen Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg. Und deshalb war ich so ein bisschen skeptisch, so ob man tatsächlich in so einem Kurs das Glück lernen kann oder lernen kann, glücklich zu werden. Was hat das mit dir gemacht?
Ich glaube, wenn man dort über den Weg spricht, ist das eigentlich das Wichtigste, weil letztendlich bietet der Kurs die Option, sich auf positive Dinge zu konzentrieren, sich zu überlegen, was ist mir alles Schönes in dieser Woche passiert. Ich hatte aber auch zum Beispiel meine Schwierigkeiten in einer Meditation. Sollten wir wünschen, dass es mir gut geht, dass es den Menschen, die mir nahestehen, dass die sich sicher und geborgen fühlen, aber auch der ganzen Gesellschaft das wünschen. Und da dachte ich jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir alle immer wieder diese Bilder von der Grenze der Türkei zu Griechenland sehen, da fällt es mir ein bisschen schwer, in einem Raum zu sitzen und der Gesellschaft zu wünschen, dass sich alle sicher und geborgen fühlen, weil es ist ja noch nicht so weit. Aber ich glaube, dass hier ein Raum geboten wird, eben da mal anzufangen.
Katharina Kühn war für die Echtzeit bei der Action for Happiness. Hatte offensichtlich einiges an Action erlebt, aber noch nicht so viel. Es geht ja auch noch ein paar Wochen. Vielleicht sprechen wir dann noch mal drüber. Vielen Dank.
Gerne.
Manche Menschen glauben ja, dass das Glück herbeigebetet werden kann. Andere gehen konkreter vor, für sie geht der Weg zum Glück über Drogen. Machen wir uns nichts vor, auch wenn gar nicht so oft über Drogen gesprochen wird, sind Drogen weit verbreitet in unserer Gesellschaft. G zum Beispiel. Die Droge wird, wie auch Alkohol, zum Feiern konsumiert, um in die richtige Stimmung zu kommen. G ist eine Flüssigkeit, die auch als K.O.-Tropfen oder Vergewaltigungsdroge bekannt ist. Aber nicht darum geht es uns jetzt, sondern um G als neues Lieblingsmittel in der Club- und Techno-Szene, mit dem der perfekte Rausch möglich werden soll. Doch das flüssige Glück, das hat so seine Tücken, von denen hat sich Gesine Kühne erzählen lassen.
Ich glaube, es ist wichtig, einmal den Usern klar und deutlich zu machen, was das irgendwie auch für andere bedeutet. Inwiefern dieses übermäßige und dieses unverantwortungsvolle Konsumverhalten auch diese Szene kaputt macht.
Mein wirklich guter Freund, ich nenne ihn mal Heiko, sitzt mir gegenüber. Unsere Blicke sind ernst, weil wir über ein schwieriges Thema sprechen. Über G. Das ist die Abkürzung von GHB, Gamma-Hydroxybutyrat. Eine der Vorstufen heißt GBL, Gamma-Butyrolakton. Während GHB seit 2002 laut Betäubungsmittelgesetz als verbotene Substanz gilt, ist GBL frei erhältlich. Denn es ist ein Lösungsmittel, das zum Beispiel als Graffiti-Entferner eingesetzt wird. Aber eben nicht nur. Denn im Körper wird GBL zu GHB. G. G ist eine Feierdroge und billig noch dazu. Ein Liter kostet um die 100 Euro. Für einen guten Rausch braucht Heiko nur 1,2 Milliliter. Er nimmt die Droge gern, weil G, wie er sagt, so schön verlässlich sei.
Was vielleicht auch jeder kennt, so beim Alkoholtrinken zum Beispiel. Was, dann trinkt man eine Luft, trinkt man noch ein Bier und dann noch einen Schnaps. Und dann kommt irgendwann dieser eine richtig gute Moment, wo man sich richtig geil fühlt auf Alkohol. Du bist energiegeladen, du bist irgendwie kontaktfreudig. Aber bei Alkohol hält das halt so nur eine Minute. Und bei G bist du halt eine Stunde permanent mit diesem einen kurzen Glücksgefühl bedient.
Warum dann die langen Gesichter? Warum warnt ein G-User vor der Szenezerstörung? Dafür muss ich zurückspulen zu einem Erlebnis aus dem letzten Jahr. Ein Sonntagnachmittag im Club. Typisch Berlin. Ich warte vor der Toilette. Als die Tür aufgeht, steht eine junge Frau vor mir, gestützt von ihrer Freundin. Sie hat sichtlich die Kontrolle über ihren Körper verloren. Sie wankt unkoordiniert, verdreht die Augen. Sie schmiert. So heißt es im Clubjargon. Zu viel G. Aber wie viel ist zu viel? Das kann keiner sagen, denn nur wenige Tropfen, wir bewegen uns im Milliliterbereich, können bei dieser Droge schon zu viel sein. Kontrollverlust, Bewusstlosigkeit bis hin zur Atemdepression. Eine Ex-Userin schreibt mir auf Instagram.
Ich habe selber mal G genommen, über einen kurzen Zeitraum, dafür jedes Wochenende beim Feiern. Dann bin ich irgendwann mal im Krankenhaus aufgewacht, weil mir jemand zu viel gegeben hat. Das war so traumatisch, dass ich seitdem zum Glück wieder davon losgekommen bin.
Eine Überdosis kann auch zum Tod führen. Das macht die Droge so gefährlich. Für Heiko ein Grund, sich penibel an seine Dosierungsregeln zu halten. 1,2 Milliliter alle 1 bis 2 Stunden. Auf keinen Fall früher, auf keinen Fall mehr. Die richtige Dosis ist von Körpergröße und Gewicht abhängig.
Diese Droge, einfach diese Schwelle, sie verzeiht dir halt nichts. Also sie verzeiht dir keinen Überkonsum. Ich glaube, das ist eine gefährliche Droge und man muss halt ein sehr, sehr gefestigter Mensch sein und vielleicht strikter und strenger Mensch mit sich selber sein, um diese Droge konsumieren zu können.
Vincent Neumann, Therapeut in einer Drogenklinik bei Leipzig, erklärt, dass die Gefahr, die von G ausgeht, Menschen letztlich sogar anzieht.
Das ist eher wie so eine Selbstüberschätzung im Sinne von, okay, ihr warnt davor, dass das irgendwie ganz gefährlich ist.
Ah, so schlimm kannst du doch nicht sein. Ja, ich probiere das mal, ja, um zu zeigen, dass ich das im Griff habe. Und für einige ist es auch so ein Drahtseilakt. Also so, die wissen ganz genau, das ist total schwierig und mitunter gefährlich und manchmal auch sogar tödlich, die Dosierung. Das ist dann für manche neben diesem, was die Droge an sich hervorruft, dann nochmal ein sekundäres High.
Dieser Drahtseilakt ist das, was Heiko als übermäßiges und unkontrolliertes Konsumverhalten bezeichnet. Wer überdosiert, bringt das Klima im Club durcheinander. Der ist für viele ein Safe Space. Der eher harmlose Zwischenfall, den ich im Sommer miterlebt habe, ist einer von vielen. Ein Grund für viele Clubmacher, eine Zero-Tolerance-Politik zu fahren. Wer mit G erwischt wird, bekommt Hausverbot. Weil eine Fehldosierung mit G eben auch andere mit in die Verantwortung zieht.
Die Clubdroge G, sie wird offenbar immer beliebter und sie macht schwer körperlich und psychisch abhängig. Wer mit ihr zu kämpfen hat, der sollte sich professionelle Hilfe suchen. Das Jüdische Krankenhaus in Berlin zum Beispiel bietet Hilfe beim klinischen Entzug an. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber früher einmal, da war der Lottogewinn die Kleinbürgerfantasie schlechthin. 6 richtige, dann kündigen und dem Chef bei der Gelegenheit auch gleich sagen, was er doch für ein unglaubliches Arschloch wäre. Aber auch ohne Chef träumen Menschen nach wie vor vom Lotto-Hauptgewinn, sonst würden in Deutschland nicht über 7 Millionen regelmäßig tippen und über 21 Millionen Menschen gelegentlich. Und einige gewinnen dann auch und sprechen dann vielleicht mit Lutz Trabalski, dem Gewinnberater bei Lotto Berlin. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Lottoberater, erklären Sie uns doch nochmal ganz kurz, was Ihre Aufgabe ist.
Also meine Aufgabe besteht aus 2 Teilen. Das erste ist die formale Abwicklung. Das heißt, wenn ein Gewinner kommt, dass ich die Spielquittung prüfe, dass ich gucke, ob derjenige auch 18 ist, also so diese formalen Dinge. Aber das andere ist natürlich, und das ist viel, viel wichtiger, dass man den Menschen ein bisschen beiseite steht, weil sie sich jetzt quasi in einem anderen Umfeld bewegen, wenn sie einen hohen Lottogewinn erzielt haben. Also ich würde es mal so in Anführungsstrichen als Lebensberatung bezeichnen.
Muss man sich die Leute, die zu Ihnen kommen, dann so vorstellen als ja, glückliche Gewinner?
Also die Menschen sind sehr häufig euphorisch und alles weiter hängt dann immer vom Typ ab. Also es gibt Menschen, die sind ganz, ganz ruhig. Es gibt andere, die sehr, sehr aufgeregt sind. Ich hatte auch schon alkoholisierte Gewinner. Im Normalfall hängt das sehr stark vom Typen ab. Aber meine Aufgabe ist es auch unter anderem, die Menschen zu erden und zu sagen, jetzt bitte, wir müssen jetzt mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
Und wie geht's denn weiter? Was raten Sie denn den Leuten normalerweise? Erstmal allen erzählen, ich bin jetzt Lottomillionär, ich mache eine große Feier und sag Bescheid?
Umgekehrt ist natürlich der Fall. Man sollte sich gut überlegen, wem man vom Gewinn erzählt. Aber Sie haben in der Anmoderation schon gesagt, dass es so ist, dass viele Menschen von einem derartigen Gewinn träumen. Und wenn es dann soweit ist, dass sie dann gerne zu ihrem Chef gehen möchten und dann vielleicht kündigen, vor allem wenn er eben das A-Punkt-Punkt ist. Aber davon raten wir ab. Also wenn es nicht wirklich ganz, ganz schlimm ist, dann sagen wir, bitte nicht gleich kündigen. Denn die meisten sozialen Kontakte, man glaubt es nicht, hat man immer noch über die Arbeit und deshalb sagen wir erstmal ruhig bleiben und sich erstmal gut überlegen, was man mit dem Gewinn macht.
Aber ist der Sinn nicht von so einem Lottogewinn, dass man tatsächlich sein Leben dann danach ändern kann?
Das muss nicht unbedingt sein, weil fast die meisten Gewinner, die zu mir kommen, sind glücklich mit dem Leben, so wie es ist. Sie würden das eine oder andere gern verändern wollen, aber vieles möchten sie beibehalten. Und das ist gerade dieser Balanceakt, den viele Gewinner dann im Nachhinein vollziehen müssen.
Sie machen das ja schon eine ganze Weile. Welcher Fall ist Ihnen denn so noch am ehesten präsent in Ihrem Kopf? Oder was war so die krasseste Geschichte, die Sie erlebt haben mit einem Lottogewinner, was Ihnen so im Kopf geblieben ist?
Die krasseste Geschichte ist von einer Gewinnerin. Als sie dann bei mir im Büro saß, sagte sie, Herr Trabalski, ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben richtig Glück gehabt habe. Und dann erzählte sie eine sehr herzergreifende Geschichte, dass sie nämlich ihr Kind verloren hat. Und das Dramatische an dieser Geschichte war, dass sie das noch mit ansehen musste. Das Kind wurde von einer Mauer erschlagen. Und von diesem Schicksalsschlag hat sie sich eigentlich nie wieder erholt. Und jetzt durch den Lottogewinn war es für sie die Möglichkeit, mal wirklich die schönen Seiten des Lebens mal wirklich komplett rauszukommen. Und sie wollte dann auf jeden Fall eine Kreuzfahrt machen und aber auch weiterhin Lotto spielen.
Wenn Sie den Leuten raten, behalte es erstmal für dich, häng's nicht an die große Glocke, bezieht sich das dann tatsächlich auf so Arbeit und sowas? Oder geht's da auch um den Ehepartner oder vielleicht die Kinder oder sowas, dass man denen auch nichts davon sagen sollte?
Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Aspekt an, auch den Kindern vor allen Dingen nicht. Wir hatten einen Gewinner und der hatte zwei Kinder, einen 15- und einen 17-jährigen Sohn. Und die haben den großen Fehler gemacht, also seine Frau und er, dass sie den Kindern davon erzählt haben. Sie können sich vorstellen, was das für eine Wirkung hat, wenn man vielleicht der Junge in der Schule vom Lehrer den Hinweis bekommt, du streng dich mal ein bisschen mehr an, dann sagt er, was wollen Sie eigentlich von mir oder was willst du von mir? Ich bin Millionär. Also man sollte schon den Kreis sehr eng ziehen. Also das geht bis in die eigene Familie. Mhm.
Ja, wenn man erstmal nicht so viel über sein Geld erzählen, sondern über seinen Lottogewinn erzählen soll, das nicht ausgeben soll, vielleicht nicht gleich sich die Yacht kaufen soll, was soll man denn dann mit seinem Geld machen?
Also es gibt viele Möglichkeiten und natürlich kann man gute Dinge tun. Und man kann eine Stiftung gründen, damit eben dieses Geld auch sinnvoll verwandt wird, aber man kann auch spenden. Wenn man sich nicht selber belohnt oder seine Lieben, dann kann man auch an Menschen denken, denen es vielleicht nicht so gut geht.
Millionen bekommen, das ist ja so die eine Sache, Millionen behalten die andere, darüber reden wir hier auch. Da gibt es ja so einige Beispiele auch von berühmten Leuten, die es dann eben doch verprassen. Versuchen Sie manchmal dann, auch wenn Sie mit diesen Fällen nicht so direkt zu tun haben, Sie kennen diese Geschichten ja wahrscheinlich, trotzdem versuchen Sie so zu verstehen, was in den Köpfen dieser Menschen so vor sich geht, die, ich weiß, es gibt ja dieses berühmte Beispiel Lotto Lothar oder wie er hieß, der gewonnen hat, der alle Leute eingeladen hat und innerhalb kürzester Zeit war es tatsächlich alles verprasst und ich glaube, der ist dann unglücklich gestorben wieder. Verstehen Sie, was da in den Köpfen vorgeht?
Absolut. Also ist aber anders als bei meinen Gewinnern oder Gewinnerinnen, die zu uns kommen. Die haben in dem Augenblick noch nicht realisiert, was es eigentlich bedeutet. Sie sind total glücklich, wir haben vorhin darüber gesprochen, sie sind euphorisiert. Und dann im Rahmen des Gesprächs merken sie, oh hoppla, daran habe ich gar nicht gedacht. Und wenn man im Freundeskreis häufig über Gewinne spricht, über hohe Gewinne spricht, dann weiß man, ja, ich kaufe mir ein tolles Haus, eine tolle Eigentumswohnung, ich mache eine Weltreise. Aber dann so zu überlegen, ja, was bedeutet das zum Beispiel steuerlich? Oder wie mache ich das, dass die Leute in meinem Umfeld das nicht direkt mitbekommen? Das ist eine schwierige Aufgabe. Und ich glaube, dass ich mich ganz gut hineinversetzen kann. Und deshalb hole ich die Leute auch sehr weit ab. Das heißt also, ich versuche mich erstmal in ihre Lage zu versetzen und dann mit dem Umfeld zu besprechen, dass sie dann sagen, ja, mein Bruder hat Geldschwierigkeiten, meine Schwägerin hat Probleme mit Geld auszukommen, dass sie dann da so ein bisschen die Ratschläge bekommen, was sie dann da tun sollten.
Ist das eigentlich eine einmalige Beratung, die Sie machen oder geht die dann unter Umständen auch längere Zeit? Also können Sie zum Beispiel sagen, nach einem Jahr, da ist jemand, der hat tatsächlich das Geld bei sich behalten, ist aber nicht unbedingt glücklicher geworden?
Also es ist im Normalfall eine einmalige Beratung. Wir haben klares Compliance. Ich darf die Gewinner nicht danach nochmal ansprechen, auch wenn ich jemanden durch Zufall auf der Straße treffe, werde ich den niemals ansprechen. Und es gibt schon zwei, drei, zu denen ich längeren Kontakt hatte, weil der Gewinner es gerne gewünscht hat oder weil er mir auch Rückmeldung gegeben hat, wie es ihm ergangen ist. Und es war durchweg positiv.
Das heißt, das Glück hält an?
Gewinner, die zu uns kommen, haben Glück gehabt. Das ist ein Ereignis. Die schwere Aufgabe des Gewinners oder der Gewinnerin ist es, danach glücklich zu werden, also aus diesem Ereignis einen Zustand zu machen. Und das ist echt eine große Aufgabe. Ja? Und es ist so, dass die Gewinner, die ich kenne, die ich auch danach noch begleiten durfte, die waren eigentlich durchweg auch wirklich glücklich. Ja? Natürlich gibt es ein paar Dinge, die kann man auch mit Geld nicht bezahlen. Das hört sich jetzt total platt an, aber es ist so. Ich habe natürlich auch Gewinner, die auch krank sind, die schwerstkrank waren, die chronisch krank waren. Denen hat das Geld geholfen, das Leben angenehmer zu machen. Aber dadurch war die Krankheit natürlich nicht weg. Insofern bleiben gewisse Dinge natürlich unverändert.
Das heißt, so als Fazit könnte man sagen, Geld macht glücklich, aber nicht immer?
Ja, könnte man so sagen.
Spielen Sie eigentlich Lotto?
Also selbstverständlich.
Der Gewinnberater Lutz Trabalski von Lotto Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Das Glück, unser Thema heute. Wir haben es auf vier verschiedene Arten gesucht und vielleicht haben wir es auch ein bisschen gefunden. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Echtzeit-Podcast. Wenn ich genug von uns bekommen kann, es gibt noch viele andere Folgen, die man sich anhören kann. Und unsere Echtzeit-Serie, die man hier vielleicht vermisst hat, die findet sich in einem eigenen Podcast, dem Echtzeit-Serien-Podcast. Schönen Dank für das Interesse an uns, an unseren Sendungen, an unseren Podcasts. Ich bin Martin Böttcher. Tschüss.